7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ignition and liftoff of Venator 5 with Lander, pursuing a rift about moon dust and the lunar atmosphere.
Am 7. September 2013 starteten die USA nach einer längeren Pause wieder mal eine Mondsonde, die nach einer Flugzeit von rund 30 Tagen in einen Mondorbit einschwenken soll. Sie hat einen Durchmesser von etwa 1 Meter und ist etwa 2 Meter hoch, wiegt unbetankt rund 130 Kilo und besteht aus mehreren Modulen, die Antriebssysteme und Instrumente beinhalten. Am Telefon begrüße ich hierzu Herrn Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt-Institut für Planetenforschung. Schönen guten Tag, Herr Köhler.
Herr Höhner, guten Tag.
Die Mission läuft. Warum haben die USA überhaupt so eine Sonde gestartet? Was verbirgt sich dahinter? Denn hier geht es um Atmosphärenforschung und im Allgemeinen haben wir in der Schule gelernt, dass der Mond keine Atmosphäre hat.
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Man kann, wenn man ein bisschen spöttisch ist, kann man sagen, das ist eine Mission, die das Nichts untersucht. Denn der Mond hat wirklich, wie man auch in der Schule gelernt hat, nicht wirklich eine Atmosphäre. Wir sprechen da eher von einer Exosphäre. Das heißt, in der Umgebung des Mondes gibt es Atome, Ionen, Moleküle in so dünner Verteilung, dass man da wirklich nicht von einer Exosphäre sprechen kann. Also alles insgesamt sind das gerade mal 10 Tonnen, so hat man das modelliert, an kleinen Teilchen, die dort herumfliegen, und das möchte man untersuchen, weil das ist eines der letzten Rätsel, das aus der Apollo-Ära noch übrig geblieben ist. Da haben die drei Astronauten von Apollo 17, beziehungsweise auch der Astronaut, der in der Umlaufbahn war, immer wieder, wenn sie gegen den Horizont aus der Nachtseite des Mondes gegen Sonnenaufgang geflogen sind, haben sie so Teilchen in der Luft flimmern sehen, glitzern sehen, die wie so kleine Flitterchen so einen Schein erzeugt haben. Und das konnte man sich nicht wirklich erklären, außer dass dort eben kleine Mini-Teilchen, Ionen oder einzelne Moleküle eben von der Sonne angestrahlt werden, wie wir das manchmal auch auf der Erde sehen, wenn wir im Gegenlicht sowas betrachten.
Hat das irgendeine Bedeutung für die Wissenschaft? Denn ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal die Frage stellt, wo kommt das her? Kommt es also zum Beispiel aus dem interplanetaren Raum, zum Beispiel von der Sonne, oder sind das Bodenausdünstungen?
Ja, es hat mehrere Bedeutungen, dass man das untersuchen möchte. Das eine ist wirklich, dass man wissen möchte, was ist es wirklich? Was sind es für chemische Elemente, die dort in dieser Exosphäre vorhanden sind? Und woher kommen diese Teilchen? Und die Frage, die sich dann auch mit daran knüpft, ist das etwas Typisches für atmosphärefreie Körper oder kleinere Körper im Sonnensystem, die aufgrund ihrer geringen Masse keine Atmosphäre an sich binden können, also beispielsweise auch große Asteroiden, weil die möchte man ja in den nächsten 20 bis 50 Jahren möglicherweise sogar mit Astronauten anfliegen und will dann sehr genau wissen, was dort zu erwarten ist und ob das irgendwelche Einflüsse oder Auswirkungen hat auf Menschen, die dort sich bewegen würden, angenommen, man flöge einmal zu so einem Asteroiden. Man hat natürlich auch Messungen mit Apollo 17 auf der Mondoberfläche gemacht und einige dieser Teilchen analysieren können und hat festgestellt, das ist im Wesentlichen Material, das von der Sonne stammt, vom Sonnenwind eingetragen worden ist, also Atome und Ionen von Helium, Wasserstoff, Argon und Neon, wobei bei Argon verhält es sich vermutlich etwas anders. Das kann sowohl vom Sonnenwind kommen, als auch durch den Zerfall von radioaktivem Kalium-40 im Innern des Mondes, das dann so im Laufe der Jahrmillionen ganz langsam durch die Mondkruste durchdiffundiert und eben auch dann als flüchtiges Element über der Mondoberfläche vorhanden ist.
Nun ist damit auch eventuell eine, man sagt immer, Wassersuche verbunden, also dass es unter der Oberfläche vielleicht des Mondes auch Wasser in irgendeiner Form geben könnte, also im Gestein kristallin verbunden oder eben tatsächlich auch als Eisgemisch.
In diesem Falle nun nicht, also diese Mission wird sich diesem Thema, also dem Wasser, das man ja inzwischen auf dem Mond nachgewiesen hat, nachdem man eben vor 40 Jahren in der Apollo-Zeit noch gedacht hat, der Mond sei im wahrsten Sinne des Wortes staubtrocken und hat eine völlig knochentrockene Kruste, weil man nicht mal in den Proben, die man zur Erde gebracht hat, eben Spuren von Wasser entdeckt hat, wohingegen auf der Erde ja in sehr vielen Gesteinen eben Wasser im Mineralgerüst eingebaut ist. Das hat man in diesem Fall jetzt bei LADEE nicht zum Ziel. Aber das bleibt natürlich freilich auch weiterhin ein sehr spannendes Thema, wobei der Begriff Wasser natürlich auch ein bisschen Missverständnisse erzeugen kann, weil es ist nicht wirklich viel Wasser, das in Form von Eis auf dem Mond vorhanden ist. Es ist ja zum einen dieses wirklich physisch greifbare Eis, das vermutlich in diesen abgeschatteten Kratern am Nord- und Südpol vorhanden ist, und das von Ihnen angesprochene Wasser, das sich als Wasserstoff-Sauerstoff-Ion eben im Kristallgerüst von einigen Mineralen befindet, was jetzt durch verschiedene Spektrometer von den jüngeren Missionen von Indien und den Amerikanern nachgewiesen wurde.
Bei den vergangenen Missionen, also ich kann mich erinnern zum Beispiel bei Luna Hot, da wurde auch unter anderem der Sternenhimmel fotografiert von der Mondoberfläche, jedenfalls in bestimmten Spektren. Und ich weiß nicht, ich glaube wohl auch bei den Apollo-Missionen hat man so ein Gerät auf der Oberfläche stationiert, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann das auch sein, dass so eine, wenn auch sehr, sehr dünne Atmosphäre, astronomische Geräte auf dem Mond negativ beeinflussen könnte?
Das ist nicht ausgeschlossen, weil eine Erklärung, wie diese Teilchen in die Mondumgebung gelangen, ist zum Beispiel, dass es an der Tag- und Nachtgrenze des Mondes, wo ja extreme Temperaturunterschiede auftreten, es zu elektrostatischen Aufladungen von diesem ganz, ganz feinen Mondstaub, der ist ja so fein wie Zementpuder, so kann man sich das vorstellen, und dass dadurch eben diese Teilchen so aufgeladen werden, dass sie sich gegenseitig abstoßen und dadurch praktisch in die Atmosphäre hüpfen, wenn man das so vielleicht ein bisschen salopp sagen kann. Und das kann durchaus eben, weil da elektrische Ladungen im Spiel sind, Einfluss auf elektrische Instrumente haben oder elektronische Geräte, die dort permanent stationiert sind oder vielleicht in einer zukünftigen Mondstation, ob die jetzt bemannt ist oder unbemannt, sei dahingestellt, eben einen gewissen Einfluss hatten. Auch das ist ein Grund, warum diese Mission, von der manche Kritiker gesagt haben, für was brauchen wir die jetzt, weil das ist wirklich nur ein sehr spezielles Thema, dem sie sich widmet. Und eben wir doch noch nicht alles über den Mond wissen, insofern, weil es keine sehr teure Mission ist, eigentlich eine sehr sinnvolle Unternehmung ist.
Die Mission ist insgesamt für rund 160 Tage angesetzt. Kann man eigentlich in so einem kurzen Zeitablauf diese ganzen Messungen überhaupt durchführen?
Die NASA hofft, dies zu schaffen, und speziell eines von diesen drei Experimenten dient dazu, den zeitlichen Verlauf, die Variabilität dieser Konzentration von diesen Teilchen eben zu messen. Es ist Ihnen natürlich zu wünschen, dass Ihnen das in diesen 3 Monaten gelingt. Ob das dann, 6 Monate sind es glaube ich insgesamt, die eigentliche Mission dann am Mond wird 100 Tage sein, also etwas mehr als 3 Monate. Und die werden sich das schon sehr genau überlegt haben. Also da bin ich in der Missionsplanung jetzt blank und weiß jetzt nicht, was da wirklich zu erwarten ist. Aber die Experimente sind eben genau dafür ausgelegt, um eben auch die zeitliche Variabilität im Verlauf eines Mondtages, ne, der 28 Tage hat, 14 Tage hell, 14 Tage dunkel, und das in mehreren Zyklen eben zu untersuchen.
Seitdem man optische Geräte einsetzt, um die Mondbeobachtung durchzuführen, hat man doch immer wieder auch von der Erde kleine Lichtblitze festgestellt, die also Einschläge vermuten lassen. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es in den 60er Jahren, also bevor Apollo zum Mond geflogen ist, Überlegungen gab, dass eventuell eine Art Eruption gegeben haben könnte, also eine innere Tätigkeit durch Vulkanismus. Das ist aber höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, oder?
Das ist ziemlich ausgeschlossen, dass der Mond solche explosiven vulkanischen Ereignisse noch hat, die zu diesen Lichterscheinungen geführt haben, die man ja in der Tat beobachtet hat und die also von Amateurastronomen beispielsweise zum gleichen Zeitpunkt von verschiedenen Stellen auf der Erde beobachtet wurden. Also die sind real, die gibt es tatsächlich. Und da man ja in der Zwischenzeit auch schon einige künstliche Himmelskörper, die den Mond umkreist haben, eben dort hat einschlagen lassen, also die Missionen, die dann ans Ende gekommen sind, hat man in den den letzten Jahren eben zum Einschlag gebracht. Und dieses Lichtsignal ist eben meist sehr ähnlich dem, was diese Astronomen beobachtet haben. Und deswegen ist es doch eher wahrscheinlich oder sehr viel wahrscheinlicher, dass das, was da beobachtet wurde, kleine Einschläge waren oder gar nicht vielleicht so kleine, 10 Meter große Krater erzeugt haben. Und das kann man bereits im Teleskop so als dieses Lichtphänomen, diesen kleinen kurzen Lichtblitz erkennen.
Daraus lässt sich doch aber sicherlich auch ableiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir zum Beispiel eine Mondbasis schaffen würden, dass die eventuell getroffen wird.
Das ist richtig, ja. Aber das hat, glaube ich, noch niemand durchgerechnet, weil die Wahrscheinlichkeit eben wirklich so gering ist. Das ist, also der Lottotreffer auf dem Mond, wenn man dort eine Mondstation hat und dort ein halbes Jahr eben seine wissenschaftlichen Aufgaben erfüllt, dass diese Mondstation nun von einem Asteroiden oder Meteoriten getroffen ist, das ist dann fast schon wie im Comic, auch wenn es für die betroffenen Astronauten natürlich eine Katastrophe wäre, ganz klar. Aber richtig ist natürlich auch, weil der Mond eben keine Atmosphäre hat, kommen auch die kleinsten Teilchen, die wir auf der Erde eben durch die Atmosphäre abfangen und die bei uns die Sternschnuppen eben erzeugen, das kommt ungebremst auf der Mondoberfläche an und entsprechend müssen natürlich Raumanzüge und die Unterkünfte von Langzeitastronauten auf dem Mond ganz anders konzipiert werden, als das jetzt eben bei Apollo noch der Fall war, die gerade mal 72 Stunden, also 3 Tage auf der Mondoberfläche maximal waren. Und da gilt es natürlich schon, ganz andere Aspekte zu berücksichtigen als damals vor 40 Jahren.
Herr Köhler, was glauben Sie, wann man mit ersten Messergebnissen rechnen kann von LADY?
Also ich nehme an, dass die ersten Ergebnisse natürlich in den nächsten Wochen zunächst nur von den Wissenschaftlern begutachtet werden, weil es ist eine etwas ungewöhnliche Materie. Das ist was anderes, als wenn man einfach Bilder vom Mond und vom Mars hat, auf denen man sofort erkennen kann, um was es sich handelt und was interpretiert werden kann. So dass ich denke, es gibt eine große Konferenz bei den Amerikanern Anfang Dezember in San Francisco, in der in der Regel die NASA spektakuläre neue Erkenntnisse vorstellt. Und ich vermute mal, dass dann auch die Medien davon in Kenntnis gesetzt werden, was als erstes jetzt herausgekommen ist. Aber natürlich, wie bei allen Missionen, wird die Analyse von all diesen Messdaten über Jahre sich erstrecken. Und dann im Laufe der nächsten 2, 3 Jahre werden sicherlich noch ganz andere, sehr viel ausführlicher bearbeitete Ergebnisse kommen.
Herr Köhler, die Raumsonde, wenn die in einem Mondorbit sich befindet, wird die auch durch diese Teilchen abgebremst, wie zum Beispiel die internationale Raumstation?
Also in dieser kurzen Zeit, in der die Mission dauert, diese 100 Tage, wird dieser Effekt eigentlich vernachlässigbar sein. Die Umlaufbahn um den Mond wird am mondnächsten Punkt 20 Kilometer, also die Sonde wird 20 Kilometer über der Mondoberfläche praktisch fliegen und am mondentferntesten Punkt werden es 60 Kilometer sein. Da spielen Schwerkraftunterschiede auf der Mondoberfläche die viel größere Rolle und ich vermute, dass das eben auch der Grund ist, warum die Mission nicht länger als 100 Tage dauern kann. Man muss sich das so vorstellen, das sind so wenig Teilchen in dieser Mondatmosphäre, in dieser Exosphäre, etwa wie in der Höhe, wie unsere Raumstation die Erde umkreist. Also da ist fast nichts, das ist ein so perfektes Vakuum im Grunde genommen, wie wir es auf der Erde nur in den reinsten Räumen von diesen Speziallaboren erzeugen kann, wo eben so etwas simuliert wird.
Und es dürfte weiter spannend bleiben, denn in diesem Jahr ist unter anderem ja auch vorgesehen, von chinesischer Seite einen Rover auf den Mond zu landen und dann in Bewegung zu setzen. Bis zum Jahresende soll das geschehen. Und das DLR ist allerdings nicht mit beteiligt.
Das DLR in Deutschland ist da nicht daran beteiligt, aber Sie haben natürlich recht, dass wir das auch mit großer Spannung verfolgen. Wenn die Chinesen nun nach fast 40 Jahre, 1976 war das letzte Mondfahrzeug der Sowjetunion auf der Mondoberfläche, Lunokhod 24. Und nun kommen die Chinesen und wollen auch im Sinus Iridum, in der Nähe des Mare Imbrium eben landen und dort mit einem mobilen Rover die Mondoberfläche erkunden. Und das wird von der ganzen Gemeinde auf der ganzen Welt natürlich schon sehr mit großer Spannung verfolgt, ob das denen gelingt und was daraus für Erkenntnisse zu ziehen sind.
Wir werden sicherlich davon hören. Ich bedanke mich bei Herrn Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtinstitut für Planetenforschung.
Ich danke auch, Herr Höhner.